Willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der Österreichischen Hoteliervereinigung. Tourismusthemen im Fokus mit Martin Stanitz.
Willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der Österreichischen Hoteliervereinigung. Mein Name ist Martin Stanitz und wir befinden uns heuer in einem Superwahljahr. Heuer werden Weichen gestellt und geht es nach den Meinungsforscherinnen und Meinungsforschern im Land, wird die politische Landschaft nach 2024 in Österreich und Europa eine andere sein. Dass die Weichen in die richtige Richtung führen, war einigen Playern im österreichischen Tourismus sehr, sehr wichtig. Sie haben sich zusammengetan zur Plattform Tourismuswirtschaft und eine Initiative Zukunft Tourismus ins Leben gerufen. Wer diese Player sind und was hier genau geschehen soll, besprechen wir heute mit unseren Gästen. Bei uns heute zu Gast im Hörwärts-Podcast-Studio sind Michaela Reiterer und Paul Plagus. Wenn wir euch kurz vorstellen dürfen, Ladies first, bitte Michi, wer bist du? Was machst du? Was bringt dich hierher?
Also ich mache es relativ kurz. Ich glaube, dass mich die meisten kennen. Aber für die, die es noch nicht wissen, mein Name ist Michaela Reiterer. Ich bin Eigentümerin des Boutique Hotel Stadthalle und war 9 Jahre lang Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung. Mir liegt der Tourismus nach wie vor sehr am Herzen, wie alle wissen. Und es geht darum, nicht nur Wien, sondern ganz Österreich wirklich auf die Bühne zu holen und dem Tourismus den Stellenwert in Österreich zu geben, der ihm auch zusteht.
Und vis-à-vis von dir, Paul Plagus. Paul, bitte, wenn du dich unseren Zuhörern vorstellst. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so?
Ja, auch von meiner Seite. Hallo, mein Name ist Paul Plagus. Ich bin gebürtiger Burgenländer, bin in eine Tourismus- und Mobilitätsfamilienunternehmen hineingeboren worden, bin tätig in Österreich, Slowakei und Ungarn und bin ein bisschen so der Querschnittstouristiker und Mobilitätspartner. Neben dem Bus, den die meisten kennen, sind wir auch beteiligt am Donauturm und das ist auch die Rolle, warum ich heute hier bin. Ich bin Mitglied des Vorstands der Austrian Leading Sites.
Genau, darauf wollte ich noch zurückkommen. Auf der einen Seite haben wir hier natürlich die zwei elementaren Elemente der Reise, sozusagen die Mobilität, um von A nach B zu kommen. Auf der anderen Seite dann die Unterkunft, braucht man dann ja auch, wenn man länger unterwegs ist. Austrian Leading Sites ist dann sozusagen ein bisschen die Krönung des Ganzen. Was ist das für eine Vereinigung? Was macht ihr dort?
Vor einigen Jahren haben sich die führenden österreichischen Sehenswürdigkeiten zusammengeschlossen, um auch Gehör zu finden, um klar unsere Positionierung im Tourismus darzustellen, natürlich auch um unsere Forderungen vorzubringen, aber auch um einen Leitfaden für unsere Gäste darzustellen. Was sind denn die führenden Sehenswürdigkeiten? Was sind die Punkte, die man sich in Österreich jetzt auch im österreichischen Kulturbereich ansehen sollte? Und ich glaube, es ist uns gelungen, dass wir quasi alle österreichischen führenden Sehenswürdigkeiten, und das sind die 50, jetzt unter einer Dachmarke vereint haben und hier auch, wie gesagt, diesen Fahrplan für den Tourismus eigentlich auch darstellen können.
Austrian Leading Sites, Informationen dazu findet man online.
austrianleadingsites.at.
Forderungen, um da bei Paul anzuschließen, ist etwas, das die Michaela Reiterer sehr gut kennt. 9 Jahre lang ÖHV-Präsidentin, das nicht unbedingt in einer leichten Phase. Das jetzt fortzusetzen, wie geht's dir damit?
Ich finde es eine gute Idee. Wir hatten die ja schon länger, auch in der ÖHV. Wir haben schon in meiner Zeit als Präsidentin darüber gesprochen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass es einen größeren Zusammenschluss auch hier zwischen den großen Playern gibt. Und weil es ja darum geht, dass alle am selben Strang ziehen, vorzugsweise in dieselbe Richtung auch noch dazu. Und deswegen kann man das nur durch eine groß angelegte Partnerschaft machen. Nichts muss, alles kann, alles soll. Und deswegen bin ich sehr happy, dass wir hier wirklich etwas zusammengebracht haben für die Zukunft.
Wer sind die Player?
Das kann man fast jetzt einmal einführend mit dem ABC beginnen. Also wir haben A für die Austrian Leading Sites, gleich so schließe ich an den Paul an, B für den Bund der österreichischen Tourismusmanager und C für die Casinos Austria, die ja in jedem größeren Tourismusort oder in jeder größeren Tourismusdestination sind. Und nach meinem Geschmack könnte das gleich so mit dem ganzen ABC weitergehen. Wir haben aber dann zum Beispiel die zwei größten Unternehmen, touristischen Unternehmen in Österreich dabei, das Verkehrsbüro und den Flughafen Wien, haben für mich sehr, sehr wichtig, den österreichischen Reiseverband dabei, eben auch als Service, als Mobilitätspartner, aber auch in der Dienstleistung der Reise unverzichtbar. Besonders am Herzen liegt mir natürlich Urlaub am Bauernhof. Eine kleinere Vereinigung, aber sehr in ganz Österreich sehr mannigfaltig aufgestellt. Und natürlich die ÖHV, deren Präsidentin ich sehr lange war und wo wir auch begonnen haben, damals über diesen Zusammenschluss das erste Mal auch wirklich nachzudenken.
Paul, was sind die Erwartungen jetzt sozusagen? Warum der Zusammenschluss? Die Michael hat ein bisschen gesagt, wer dabei ist, in welche Richtung soll es jetzt gehen von der Art der Zusammenarbeit? Was macht Austrian Leading Sites? Was macht sozusagen dann die ÖRV, die einzelnen Vereine? Und was macht dann die neue Plattform Tourismuswirtschaft?
Ich glaube, wir sind schon seit einigen Jahren, aber das werden auch die nächsten Jahre, werden ganz klar davon gekennzeichnet, dass wir in einer großen Veränderung sind. Und ich glaube, große Veränderung braucht auch klare Ziele und wir brauchen eine gewisse Veränderung, um gemeinsam, da können wir nur an einem Strang ziehen und ich glaube, das ist ja auch meine Rolle als Querschnittstouristiker. Ich sehe in vielen Bereichen die Probleme und ich sehe aber auch, was wir gut machen. Aber wenn wir gemeinsam die nötigen Schritte setzen, dann werden wir auch in der Zukunft sehr erfolgreich im Tourismus tätig sein. Aber das ist nicht von selbst gegeben. Dafür müssen wir alle sehr viel arbeiten, sehr hart arbeiten. Und es muss auch das Verständnis in der Öffentlichkeit und auch in der Politik dafür gegeben sein, dass wir hier Rahmenbedingungen schaffen müssen, um das auch schaffen zu können.
Die Ansprechpartner sind dann ja viele, jetzt für den Einzelunternehmer, sei es jetzt ein Hotel, wo der Bürgermeister in vielen Bereichen der erste Ansprechpartner ist, dann hast du die Destination, das ist schon gemeindenübergreifend. Ihr habt es kurz angesprochen, oder die Michi vor mit Wien, du bist im Burgenland und darüber hinaus auch sehr aktiv, also da ist der Kontakt zum Land wieder wahnsinnig wichtig, um sich da zu organisieren, die ja auch von der Verfassung her zuständig sind für den Tourismus. Gleichzeitig gibt es übergeordnete Themen, Arbeitsmarkt, Steuern, Umwelt, das will man dann jetzt sozusagen gemeinsam auf Bundesebene orchestriert unterschiedliche Themen von den Bereichen her ansprechen. Sehe ich das richtig?
Naja, da muss ich sagen, wir haben in Wien damals ein sehr, sehr gutes Beispiel abgegeben und ich glaube, das muss auch das große Ziel unseres Zusammenschlusses hier sein. Wir haben damals gesagt, Wien möchte 10 Millionen Nächtigungen erreichen. Und das war ein Ziel, das konnte man angreifen, das konnte man auch bewerten. Und dann hat man gesagt, was brauchen die einzelnen Player, damit ganz Wien dieses Ziel erreicht, ein strategisches Ziel. Und das ist das Wichtige und das brauchen wir jetzt auch. Wir haben, entschuldige, wenn ich das sage, aber weder im Regierungsprogramm ein festgesetztes Ziel, das kann ja auch, es geht jetzt nicht um Nächtigungen, wie wir wissen, ist das das schlechteste Ziel, aber natürlich ist es ein Ziel zum Angreifen. Und das zweite ist das Ziel der Wertschöpfung. Und ich glaube, das muss für die österreichische Wirtschaft, für die österreichische Regierung sehr wichtig sein. Es gibt einen Plan T, das war der erste Schritt, aber auch dort haben wir keine konkreten Ziele drinnen. Und das würde ich mir wünschen, weil dann können wir hergehen und sagen, okay, gut, was braucht der Flughafen dafür? Was braucht die Hotellerie dafür? Was braucht die Mobilität dafür? Und das Ganze einfach größer sehen. Wir müssen aus diesen Destinationen heraus und das Ganze über Österreich anschauen, weil es nun einmal der Bund dann ist, der auch hier unterstützend eingreift und gleichzeitig wieder in die Destinationen zurückgehen, weil dort natürlich die meiste Veränderung geschieht. Da wartet viel Arbeit auf uns und gleichzeitig glaube ich aber auch, wenn es Ziele gibt, die man angreifen kann, die man sehen kann, die man bewerten kann, dann tut man sich auch leichter herzugehen und zu sagen, was braucht es dafür? Und jetzt go!
Ich sehe das absolut genauso. Ich glaube, wenn wir keinen Konsens herstellen über die Ziele, wenn wir die nicht auch hinunterdefinieren können und gemeinsam dann umsetzen und auch mit der Unterstützung der Politik, und das muss auch ins nächste Regierungsprogramm hinein, dann werden diese Ziele nicht umsetzbar sein. Und das sind ja, ich sage jetzt mal, Themen, die nicht nur den Tourismus betreffen, in vielen anderen Bereichen, aber wir sind 15% der österreichischen Wertschöpfung ist der Tourismus und wir sind ein wesentlicher Wirtschaftspartner und uns treffen diese Probleme ja genauso. Arbeitskräftemangel. Das ganze Thema Nachhaltigkeit schwebt über uns allen und ich glaube, wir tun im Tourismus wahnsinnig viel, aber ein gemeinsames Erreichen und dann auch, ich sage jetzt einmal, die Lösungen dorthin hinzubringen, die Lösungen zu definieren, um es dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt umgesetzt zu haben, das ist etwas, was wir nicht kennen. Und es ist teilweise auch die Verantwortung in dem Bereich wird auf die Betriebe, ich sage jetzt mal, geschoben und den Betrieben auferlegt. Aber ich sage jetzt einmal, es gibt nicht unbedingt den klaren Zeitpunkt, wo wir gemeinsam aus Österreich, auch aus österreichischem Tourismus oder auch in der österreichischen Wirtschaft dorthin kommen wollen.
Wie viele Beschäftigte hast du in deinem Unternehmen?
Ehrlich gesagt, ich habe sie nie zusammengezählt, aber insgesamt werden es ein bisschen was über 2000 sein.
Michi, wie sieht es bei dir aus? In deinem Unternehmen sind wie viele Mitarbeiter beschäftigt? Wie viele MitarbeiterInnen?
Ich habe 35 Mitarbeiterinnen bei mir im Unternehmen, also nicht so viele wie der Paul, aber das aus 11 verschiedenen Nationen und wir haben 14 verschiedene Arbeitszeitmodelle unterschiedlichster Natur, aber weil es so tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, deswegen macht man das auch und sagt, so wie es für dich passt, in deiner Familie, in deinem familiären Umfeld, so wollen wir dich dabei unterstützen. Das ist mir schon klar. Wir haben früher da, gerade was Arbeitszeitregelungen betrifft, war das System sehr, sehr viel starrer. Ich würde mir hier wünschen, dass in den Verhandlungen zwischen der Wirtschaftskammer und der Gewerkschaft hier ein bisschen mehr Bewegung reinkommt für neue Kollektivverträge, für neue Möglichkeiten, um hier wieder Dinge zu ermöglichen und nicht um Dinge zu unterbinden. Es war jetzt viele Jahre so, dass man gesagt hat, man muss alles Böse verhindern. Aber es geht gar nicht um das. Es geht in Wirklichkeit, das Gute zu ermöglichen. Und da sind Menschen, die nach Österreich kommen, auch zum Arbeiten, sehr wohl bereit. Sie sagen ja, ich verlasse meine Familie in dem Land, um hier zu arbeiten und ich möchte hier arbeiten. Ich bin hier nicht gekommen, um 2 Tage in der Woche in Oberdauern frei zu haben, weil was macht man dort so um die Zeit, sondern ich möchte wirklich durcharbeiten in dieser Zeit oder jedenfalls sehr viel arbeiten, weil es ja ohnedings untertags Tagesfreizeit gibt, aber auch das Maximum an Geld verdienen. Der österreichische Tourismus ist ein guter Arbeitgeber. Es gibt, wie in jeder Branche, schwarze Schafe, aber die aufzuzeigen und knallhart abzustrafen, war auch immer mein Credo.
Worauf ich hinaus wollte mit diesen Fragen, ist ein bisschen aufzuzeigen. Du hast 35 Beschäftigte in deinem Unternehmen, du hast an die 2000 in deiner Unternehmensgruppe und ihr habt natürlich, ich sage einmal, Pläne, Strategien, Ziele. Ihr wisst, was ihr in den unterschiedlichen Bereichen macht, was ihr braucht, wo ihr hinwollt, wo ihr Budgets einsetzt, wie ihr eure Mitarbeiter, die aktuell da sind, behandelt, ausbildet etc. Der Bund hat 135.000 Beschäftigte, schon alleine in seinem eigenen Einflussbereich. Wir haben 9 Millionen Einwohner. Wenn, ich sage mal so, unter Anführungszeichen kleine, weil so klein sind die Unternehmen nicht, das können, ja, mit solchen Zielen arbeiten, dann wird man das auch voraussetzen können, dass unser Standortmanagement, denn das ist die Bundesregierung, im Endeffekt sind sie dafür angestellt und wir dafür bezahlt, das zu organisieren, dass man als Spur vorausschauender da eben agiert und Ziele setzt. Ich glaube, in die Richtung geht es dann ein bisschen, wenn es auch sicher nicht ganz einfach ist. Ja. In einem Unternehmen ist es sicher einfacher als mit in einem föderalistischen Land wie Österreich, wo es zweite und vielleicht auch eine dritte Ebene gibt, die mitregiert mit den Ländern und vielleicht auch noch den Sozialpartnern.
Naja, weil du das gerade ansprichst, zum Beispiel die Nachhaltigkeitsziele. Österreich wird eines der Länder in Europa sein, die Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen wird. Wir werden dafür sehr viel Strafe zahlen müssen, geschätzte 9 Milliarden. Würden wir diese 9 Milliarden der Wirtschaft zur Verfügung stellen, um die Ziele leichter zu erreichen, dann hätten wir tatsächlich alle mehr davon. Weil eine Strafe zu zahlen ist selten so schlau, wie in dieser Zeit etwas zu ermöglichen. Und hier haben wir ESG-Kriterien, also ich in meinem Hotel nicht, weil ich habe keine 50 Millionen Umsatz, aber alle Unternehmen ab 50 Millionen Umsatz haben sehr starke ESG-Kriterien, die sie zu erfüllen haben. Die Finanzierung, die über die europäische Taxonomie ermöglicht wird für die Unternehmen, wird um einiges, wie soll ich jetzt sagen, durch die Bürokratie doch um einiges erschwert werden. Gleichzeitig finde ich es richtig, dass man nur für nachhaltige Lösungen und für nachhaltige Investments auch unterstützt wird. Das ist okay, aber ich erwarte mir auch, dass Österreich das Geld nicht als Strafe irgendwo einzahlt, sondern in Wirklichkeit, wenn wir es der Wirtschaft geben, denn die Transformation kommt nur aus der Wirtschaft, das wissen wir, dass sie nicht aus der Politik kommt. Niemand kann uns von oben sagen, ihr müsst das alles machen, da ist wieder die Hölle los. Es ist doch viel wichtiger, die Transformation kommt immer aus der Wirtschaft heraus, aber bitte nehmt das Geld, gebt es aus der Wirtschaft und wir machen alles möglich. Aber zahlt es nicht in ein paar Jahren als Strafe ein.
Es gibt einige große Player, aber es gibt auch sehr viele Familienunternehmen. Und das Familienunternehmen an sich ist Nachhaltigkeit pur, weil das denkt über Generationen. Und das hat natürlich auch diese Herausforderungen, die wir es auch aus anderen Themen der Nachhaltigkeit, aus dem Umweltbereich und vielen anderen Bereichen auf uns zukommen sehen. Und als Aufgabe nehmen wir das an. Wir wollen ja auch die Lösungen. Und ich glaube, wir brauchen aber auch hier Klarheit, wohin die Reise gehen soll. Ich kenne es nur aus der Mobilität. Hier spricht man immer von Technologieoffenheit. Aber Technologieoffenheit heißt auch, dass es in Wirklichkeit eine Bremse der Investitionen gibt. Weil wer investiert denn schon gerne in eine vielleicht falsche Technologie? Also auch hier klare Ziele, bis wann muss ich was erreichen? Und dann kann ich es auch sehr umsetzen. Und dann ist natürlich auch durch die Förderung, die man hier, ich sage jetzt mal, als österreichischer Staat dem gesamten Wirtschaftsbereich Tourismus zugutekommen lassen kann, es sind viele, viele Dinge von alleine gelöst.
Ja, auf alle Fälle. Was die Michi vorher angesprochen hat, sozusagen, und auch du jetzt, grenzt auch an ein drittes wichtiges Thema. Man hat Arbeitsmarkt, dann eben die Nachhaltigkeit und eben sozusagen mit ESG-Finanzierung etc. auch das Steuernfinanzierungssystem des Bundes. Ich will nicht sagen, steht auf wackeligen Beinen, sondern steht auf sehr, 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 sehr festen Beinen, die auch immer ein bisschen fester werden mit den Steuereinnahmen. Aus Sicht der Wirtschaft ist das, wie hier gearbeitet wird, meine ich nicht das Optimum.
Also wir haben jetzt ein Phänomen, das wir in den letzten 2-3 Jahren natürlich massiv auf unsere Wirtschaftlichkeit und auf unsere Wertschöpfung drückt. Das ist die gesamte Thema Inflation. Das hat sich ja in der Energie, aber natürlich auch in unseren Lohnkosten, ich sage jetzt mal, komplett durchgeschlagen. Das heißt, wir haben hier ja Rekordsteuereinnahmen in Österreich, die von der Wirtschaft bezahlt werden. Und hier muss es natürlich jetzt auch, ich sage jetzt einmal, wieder die Rückgabe an die Wirtschaft geben. Wir müssen den Faktor Arbeit entlasten. Wir müssen aber auch für die Ausbildung sorgen. Und wir müssen auch gerade für diese gesamten Themen Nachhaltigkeit die nötigen Ressourcen und Mittel zur Verfügung stehen. Weil sonst bewegen wir uns, ich sage jetzt einmal, im Tourismus teilweise in eine Unleistbarkeit.
Ja, und wir haben ja, was das betrifft, auch noch das Thema, dass wir sagen ja immer nicht, also von dem, was die Mitarbeiter verdienen, kommt viel zu wenig bei ihnen an. Ich glaube, hier können wir in Österreich wirklich viel machen. Da geht es jetzt nicht um die Stellschraube, ob ich beim AUVA-Beitrag irgendwelche Zehntel wegnehme, sondern wenn wir von einer Lohnnebenkostensenkung sprechen, dann meinen wir das im großen Stile. Die Frage ist eben, wo kann man das einsparen? Und es ist eine goldene Kuh in Österreich, die keiner schlachten möchte. Das Thema Föderalismus, das Thema, wie viel Geld eigentlich hier auf dem Weg verloren geht. Aber irgendwann, glaube ich, werden wir uns das genauer anschauen müssen. Denn was wir in Österreich ja auch haben, das eine sind die Mitarbeiter, bei denen zu wenig ankommt durch die hohen Lohnnebenkosten. Und auf der anderen Seite, so wie es der Paul vorher gesagt hat, wir haben noch nie so viel Umsatz gemacht wie das letzte Jahr, aber wir haben auch schon lange nicht mehr so ein schlechtes Ergebnis dabei gehabt, weil einfach die Kosten auf einmal in schwindelerregenden Höhen wurden, wo du nur mehr den Kopf geschüttelt hast und dir gedacht hast, wo ist das ganze Geld geblieben? Also das war im letzten Jahr für die Wirtschaft ein hartes Jahr.
Absolut, das war die Folge auch von Corona, das ist auch die Folge der Geldpolitik der letzten, ich sage jetzt, des letzten 15 Jahre, die wir natürlich jetzt präsentiert bekommen. Und hier muss man dringend auch umdenken und ich glaube, das ist auch die Aufgabe einer nächsten Regierung, hier die richtigen Stellschrauben zu stellen, dass es hier eine Wertschöpfung in der Zukunft möglich ist, dass wir Mitarbeiter bei uns anmelden können, dass wir gemeinsam sogar erfolgreich Tourismus betreiben können. Ansonsten wird das für viele, ich sage jetzt mal in der Branche, sehr, sehr eng.
Ich denke, wir sehen, es braucht konkrete und klare mittelfristige Ziele und dann vor allem eben auch Maßnahmen, die für die unterschiedlichsten Bereiche dafür abgeleitet werden und eben auch umgesetzt werden.
Ja, und dann heißt es ja auch oft, das Thema zum Beispiel Digitalisierung, KI haben wir jetzt gar noch nicht besprochen. Das ist auch für den Tourismus ein ganz großes Steuerungstool in Zukunft, sowohl in der Mobilität, wie wenn ich jetzt dich anschaue, Paul, Stichwort letzte Meile, Anreise mit der Bahn, wie kann danach diese letzte Meile und auch in den Destinationen umgesetzt werden? Da gibt es richtig viel zu tun, da haben wir ein viel zu dichtes Regelwerk, Stichwort, der Hotelier darf zwar den Gast vom Bahnhof abholen, aber er darf ihn nicht zum Skilift bringen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, jetzt ist der Gast im Hotel und hat kein Auto bei sich, aber wie kommt er zur Rodelbahn, wie kommt er dort und dorthin, das darf der Hotelier alles nicht machen, dann muss er wieder einen eigenen Gewerbeschein lösen. Das ist einfach, das sind Regelungen, die nicht aus diesem Jahrtausend sind. Da müssen wir einfach einmal aufräumen und müssen sagen, Kinder, so, da geht einmal durchgeforstet gescheit. Ja? Und das Zweite heißt ja auch immer, naja, so wahnsinnig innovativ ist der Tourismus nicht, gerade was die KI oder die Digitalisierung betrifft, das stimmt überhaupt nicht. Der Tourismus hat in Wirklichkeit den ersten Online-Shop, nämlich Booking.com oder alle die Plattformen. Wie hieß unsere österreichische Plattform, die wir hatten? Tiscover. Genau, Tiscover. Das war eine Sensation damals. Das war vor Booking noch da. Österreich hatte das erste Modell von einer richtig guten Buchbarkeit. Das haben wir dann völlig in den Sand gesetzt, leider. Und wir wissen, dass wir das können, aber der Online-Shop hat im Tourismus, die Bewertungen mit TripAdvisor haben im Tourismus begonnen. Wir sind nicht weit hinten, was das betrifft, sondern ganz im Gegenteil. Wir waren eigentlich immer die, die vorne waren und die Unternehmen haben umgesetzt. Und eine Hotel-Website ist in Wirklichkeit eine Hot-Selling-Plattform. Die ist nur auf Verkaufen ausgerichtet. Wir können das.
Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Die Digitalisierung ermöglicht es uns ja, viel individueller noch auf den Kunden einzugehen. Und ich glaube, die Vielseitigkeit, die wir in Österreich bieten können, auch in der Gastfreundschaft, in den vielen unterschiedlichen Angeboten, sei es die Natur, sei es das Thema Skifahren, sei es aber natürlich auch Kulturtourismus. Aber es hat, ich sage jetzt mal, vor 15 Jahren gereicht, jemanden ein wunderschönes Sehenswürdigkeit zu zeigen, durch Prunkräume durchzugehen. Heutzutage möchte der Kunde mehr. Er möchte erfahren, was hat sich hier geschichtlich abgespielt. Er möchte unterhalten werden, aber er möchte auch gebildet werden. Dieses Stichwort Edutainment, das können wir natürlich mit der Digitalisierung, ich sage jetzt mal, umsetzen. Da ist aber auch wahnsinnig viel Forschung drinnen, da ist wahnsinnig viel auch Investition drinnen. Und das muss auch am Ende des Tages, muss sich das dann auch für die Unternehmen rechnen. Und hier brauchen wir auch den richtigen Anstoß, dass wir das alles umsetzen können. Weil die Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Tourismus, den haben wir in Österreich.
Und wir haben unglaublich viel Daten im österreichischen Tourismus, die ganzen Bewegungsdaten. Menschen, die das besucht haben, haben auch das besucht. Wir haben so viel Daten, mit denen wir noch nicht so viel anfangen. Das ist ja auch immer mein Appell, bitte nehmt diese Daten und macht das Beste daraus. Es ist so viel da, wir könnten so viel damit aufzeigen. Und wenn wir jetzt dann in Österreich auch noch eine Tourismusforschung hätten, könnte man wirklich viel damit anfangen. Haben wir auch nicht, wäre auch so ein Thema, das mir zum Beispiel sehr am Herzen liegt.
Wenn wir jetzt zurückblicken, 2008, 2009 Weltwirtschaftskrise, dann ging es konstant bergauf. Eine schöne Entwicklung, nächtigungs- und umsatzmäßig bis hin zu den Rekorden von 2019. Dann kam Corona, Krieg, Inflation. Eine schwierige Zeit bis hin zu einer jetzt, ich sage mal, umsatzstarken, nominell umsatzstarken, aber faktisch doch auch ergebnisschwächeren Situation. Gleichzeitig haben wir, wie du gesagt hast, Paul, wahnsinnig viele Ressourcen, Natur, Kultur etc. Wo seht ihr die Chancen, wo seht ihr Risiken, die überwunden werden müssen für den österreichischen Tourismus?
Ich glaube, wir müssen den Faktor Arbeit komplett und ganzheitlich betrachten. Woher bekommen wir die Arbeitskräfte und wie können wir den Faktor Arbeit entlasten? Weil Tourismus ist Dienstleistung und ist auch eine persönliche Dienstleistung. Bei aller Digitalisierung werden wir persönlich mit dem Gast umgehen und möchten das auch. Wir haben große Herausforderungen in der Digitalisierung, wo wir, ich glaube, die Möglichkeiten noch gar nicht selbst fassen können. Aber auch hier brauchen wir das Thema Tourismusforschung. Ich finde es eine tolle Initiative, die du gerade vorher vorgebracht hast, um hier die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und das Thema Nachhaltigkeit und die ganze CO2-Problematik, die Klimaproblematik ist etwas, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen müssen. Und hier brauchen wir die Anreize. Und dass die Unternehmen, die alle, und da bin ich überzeugt davon, 99,9% aller Tourismusunternehmen denken nachhaltig und wollen das auch umsetzen. Aber geben wir ihnen auch die Möglichkeiten. Und das gehört auch von der Politik verstanden, das gehört auch niedergeschrieben. Und dazu gehört sich auch von einer zukünftigen Bundesregierung, erwarte ich mir auch eine Verpflichtung.
Das hört sich für mich an nach einem intensiveren Austausch auch zwischen Politik und Praxis.
Wir haben ja jetzt mit unserer Staatssekretärin eine wirklich sehr gute Partnerin an unserer Seite. Wir erwarten uns aber von der nächsten Regierung mindestens ein Staatssekretariat. Ich hätte aber gerne wieder ein Tourismusministerium. Und in dem möchte ich, dass es einen Tourismusplan gibt, der ein aktives Working Paper ist, in dem Ziele festgelegt werden, wo wollen wir 2040 stehen, wie wollen wir das erreichen. Und nein, wir wollen es nicht auf die Nächtigungen aufhängen, sondern wir wollen es, wie viele Gäste reisen mittlerweile mit dem Zug an, was haben wir als Wertschöpfung erreicht pro Gast. Das sind Ziele, die wir tatsächlich angreifen können, die wir auch bewerten können. Und wenn wir diese Ziele haben, dann können wir auch zum Finanzminister gehen. Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir auch bitte diese Unterstützung dabei. Dann können wir auch mit der Gewerkschaft aushandeln. Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir so viel mehr Saisonniers oder Fachkräfte, die aus zum Beispiel Drittstaaten in Österreich arbeiten dürfen. Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir auch kürzere Verfahren. Das kann nicht so lange dauern, weil wir brauchen Mitarbeiter morgen und nicht irgendwann, wann irgendwelche Verfahren abgeschlossen sind. Da brauchen wir auch die Unterstützung der Bundesregierung beziehungsweise hier auch Unterstützung, um nachhaltige Ziele zu erreichen. Wir können zur Gewerkschaft gehen und sagen, um das zu erreichen, brauchen wir eure Unterstützung bei der Verkürzung für Mitarbeiterverfahren aus Drittstaaten, respektive auch Unterstützung bei der Beschäftigung inländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir auch hier mehr Leute in die Beschäftigung bringen und sie besser ausbilden können. Das ist die große Unterstützung, die wir hier brauchen. Wir haben die Leute da, wir müssen sie auch nur in die Beschäftigung bringen und da brauchen wir die Unterstützung von allen. Und wenn wir hier konkrete Ziele haben, die wir auch tatsächlich festmachen können, dann ist das ein sehr wichtiges Tool. Ich möchte nicht, dass wieder irgendwas aufgeschrieben wird, sondern ich will, dass es ein Working Paper ist und mit diesen Zielen, die kurz, prägnant und ganz klar sind. So kann man zur Regierung gehen. Das ist auch das, was du vorher gesagt hast, dieser Austausch mit der Regierung. Es wird eine neue Regierung geben. Und wie ich schon gesagt habe, hier erhoffe ich mir, dass wir mindestens eine Staatssekretärin haben, wie jetzt mit Susanne Krauss-Winkler, die eine Expertin aus der Branche ist und tatsächlich weiß, wovon sie spricht.
Danke für diese Einschätzung. Danke für die Vorstellung der neuen Plattform Tourismuswirtschaft an die beiden Sprecherinnen und Sprecher, Michaela Reiter und Paul Blagus. Wir werden euch weiter begleiten. Die ÖAV wird da sicher eben auch dranbleiben. Aktuell sind es eben, wie vorher gesagt, 8 Plattformpartner als Organisationen, die diese Initiative Zukunft Tourismus tragen und die Zukunft des Tourismus in Österreich mitgestalten wollen. Danke Michi, danke Paul. Danke an alle da draußen. Das war Hörwärts, der Podcast der ÖAV. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, kommentiert und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf Facebook, LinkedIn und Instagram. Bis zum nächsten Mal.